So gut darf ich wieder mal da sein. Ich habe morgen da hinten einen Spruch gelesen. Gumpe, Gumpe, lass dich nicht lumpen. Und ich habe morgen gedacht, was soll der Spruch? Jetzt am Abend habe ich es verstanden. Mega cool darf ich da sein bei euch und darf über einen Petrusbrief predigen. Petrusbrief, eine Serie über ein biblisches Buch. Und ich habe mich richtig gefreut, denkt, so cool, darf ich einfach ein Kapitel, ich darf über das Kapitel predigen. Und als ich dann den Petrusbrief gelesen habe, ich weiss nicht, die sind ja schon drin, ein paar Wochen, oder? Hast du ihn auch gelesen? Also, als ich ihn gelesen habe, habe ich gemerkt, hey, das ist jetzt aber unangenehm. Das ist jetzt aber herausfordernd. Und ich habe gemerkt, so, weißt du, so als langjähriger Christ hast du so eine Taktik, so eine Art und Weise, die Bibel zu lesen. Du liest nur da, wo dir in den Kram passt. Und den Rest lässt du weg. Weil es ist ja gute Nachricht, oder? Und das soll mir ja gut tun. Aber wenn der Petrusbrief liest, zumindest Kapitel 4, wo ich heute darüber reden darf, habe ich gemerkt, der geht nicht ganz. Und dann habe ich genau hergeschaut und habe gemerkt, hey, könnte es sein, dass etwas eine gute Nachricht ist, auch dann, wenn es mich nervt. Auch dann, wenn es mir stinkt, was dort steht, was mir gesagt wird. Und dann habe ich gemerkt, ja, eigentlich ist es noch häufig so, dass ich erlebe, dass mir vielleicht jemand etwas sagt, wo mir auf die Nerven geht, aber er hat recht. Der Letzte ist meine Tochter, sie ist bald 8, zu mir kam morgen früh und er hat gesagt, Papa, es ist nicht fair, bist du so knausig mit der Schocke. Ich habe heute in den Abfallkübel geschaut und du hast gestern alle Pralinen aufgefressen. Das tut im Fall dir genauso nicht gut. Und sie hat mich genervt. Aber sie hat recht. Es tut mir wirklich nicht gut. Aber es ist mir so auf die Nerven gegangen, dass sie den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Und ich merke, also ich weiß nicht, wie du hast, aber kennst du das auch? Dass dir jemand etwas sagt und es stinkt er, es nervt, aber er hat recht. Und ein bisschen so ist es mir mit Petrus gegangen. Als ich den Petrus gelesen habe, ich habe gemerkt, der ist mir ein bisschen sperrig. Ich habe ein bisschen Mühe mit dem, aber es könnte vielleicht sein, dass er recht hat. Und ich nehme euch jetzt gerade hier in das erste Kapitel, nein, das vierte Kapitel, aber in die ersten zwei Verse. Dort steht, da Christus also körperlich gelitten hat, sollt auch ihr euch diese Haltung zum Vorbild nehmen und ebenfalls bereit sein zu leiden. Interessant. Denn wenn ihr bereit seid, für Christus zu leiden, habt ihr euch gegen die Sünde entschieden. Und den Rest eures Lebens werdet ihr nicht mehr mit euren selbstsüchtigen Leidenschaften vergeuden, sondern darauf bedacht sein, den Willen Gottes zu tun. Scharfer Tobak, habe ich so gedacht. Also, wir sollen parat sein zu leiden, wie Jesus gelitten hat. Und das schreibt der Petrus. Der Petrus, der mit Jesus 3 Jahre unterwegs war. Der Petrus, der miterlebt hat, wie Jesus gelitten hat. Und das war nicht irgendwie ein eingewachsener Zehennagel, sondern du musst dir das mal anschauen. Jesus, wie er verunstaltet ist, warte, jetzt müsste das Bild kommen. Genau. Also, weißt du, das ist wirklich Leiden. Das ist wirklich Leiden. Und wo der Petrus das schreibt, denkt er an das. Und ich merke, wenn ich das sehe, auf das habe ich keine Lust. Ich merke, wenn ich das sehe, dann denke ich, ja, aber Glauben müssen wir doch gut tun. Glauben müsste doch mein Herz erweichen, mir wohl tun. Und dann, wenn er vom Leiden redet, kannst du es wieder ausblenden. Wenn er vom Leiden redet, dann merke ich, Leiden ist für mich, wenn ich am Morgen, wenn es regnet, zum Fenster raus schaue und denke, wow, jetzt sollte ich mein Velo arbeiten. Und dann überlege ich mir, ja, soll ich jetzt die Regenhosen anlegen oder das Auto nicht? Oder den Bus? Also ich merke, ich weiß gar nicht, was Leiden ist. Ich habe Mühe zu verstehen, was der Petrus mit Leiden meint. Und jetzt sagt der Petrus, Bereitschaft zu leiden sei eine logische Folge vom Glauben. Der Petrus, der genau weiss, dass Jesus mit ihm mega gnädig und barmherzig und liebend war, wo ihn, obwohl er ihn versegelt hat, geliebt hat und mit ihm weitergegangen ist. Aber für den Petrus ist es absolut logisch, dass es im Leben darum geht, den Willen von Gott zu tun und nicht die eigene Sehnsucht einem bestimmen soll. Und klar, der Wille von Gott tut mir gut, aber das heisst nicht, dass er immer angenehm ist. Der kann wehtun, der kann etwas kosten. Ja, das ist sogar normal, wenn ich den Petrus richtig verstand. Und dann merke ich, wenn ich ganz ehrlich bin, so der Gedankengang, mit dem habe ich Mühe. Dass der liebende Gott sagt, und es kann auch sein, dass du musst leiden wegen deinem Glauben. Und ich merke in meiner Denkweise oder, vom 21. Jahrhundert, du bist übrigens auch ein Teil vom 21. Jahrhundert, du denkst vielleicht ähnlich, habe ich so eine gewisse Perspektive. Ich habe bei den Kindern mal bei den Spielsachen geschaut. So ein bisschen eine rosarote Perspektive, die nicht ganz falsch ist, aber ich habe so eine Tendenz zu glauben, dass ich immer dann kann meine Bedürfnisse befriedigen, wenn es mir gerade darum ist. Ich kann mit dem Auto schon hinfahren, wenn ich will. Ich kann essen, was ich will, und ich kann mein Bedürfnis befriedigen, und zwar jetzt. Das ist normal. Und diese Freiheit ist wunderbar. Und häufig sehe ich dann mich im Zentrum dieser Welt, oder? Das ist mega wichtig. Das ist Perspektive, die wir haben als Menschen vom 21. Jahrhundert. Und wenn wir Christ sind, dann ist ein weiterer wichtiger Teil von meinem Leben Gott. Neben, okay, über mir. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal auch nicht wirklich über mir. Häufig in unserer Denkweise bin ich doch ganz, ganz wichtig. Es ist ein absoluter Wert, dass ich geniessen darf. Dass mir soll gut gehen. Dass mein Komfort soll steigen. Und mit dem Wert, den wir hier haben, ist ein bisschen die Schwierigkeit, dass es dann relativ schwer fällt, zu akzeptieren, wenn es mal nicht nach meiner Birne läuft, oder? Es ist relativ schwer zu akzeptieren, wenn es mal heisst, boah, jetzt kostet es mir etwas. Und ich weiss, als Christ würden wir nie sagen, dass wir so funktionieren. Nie. Aber könnte es nicht sein, dass wir vielleicht gleich ein bisschen von dieser Denkweise prägt sind, und das prägt auch unsere Art zu glauben. Oder wenn ich von Glauben rede, dann geht es mal darum, um mich und Beziehung mit Gott. Und es geht darum, Gott, hast du eine Vision für mein Leben? Gott, hast du eine Vision für mein Leben? Oder noch besser, Gott, hilf mir, die Vision von meinem Leben zu verwirklichen. Oder es geht vor allem um das, um meine Rettung. Um meinen Weg, um meine Bedürfnisse. Und ich habe gemerkt, dass wir eine Tendenz haben, aus dem Evangelium dann so weiterzugehen. Ich habe gemerkt, dass wir häufig von Gnade reden, und das ist absolut richtig. Und dann aber so vom christlichen Glauben reden, als ob es nichts würde kosten. Werd Christ und alles wird gut. Das ist doch eine Lüge. Das stimmt doch nicht. Also, ich bin schon lange Christ und ich merke, ich habe im Fall auch Schwierigkeiten. Aber wenn wir das Evangelium so erzählen, dass Christ wirst und nachher ist alles gut, dann hat das Konsequenzen. Sobald irgendetwas passiert im Leben von jemandem, der so einen Gott annimmt, denkt er, ja, das stimmt vielleicht gar nicht, Gott ist gar nicht gut. Oder du denkst, Gott gibt es gar nicht. Dabei hat Gott in der Bibel gar nie versprochen, dass alles blüschig, gemütlich wird laufen, wenn du mit Gott lebst. Ist doch so, oder? Und der Petrus, der kann von der Gnade auf der einen Seite reden und im gleichen Atemzug kann er davon reden, dass Glauben kostet. Dass Glauben Verzicht bedeutet. Gut, jetzt kannst du sagen, ja gut, das ist Petrus, gell? Ich meine, Petrus, oder? Aber Jesus. Jesus, der ist ja wirklich voll Gnade und Barmherzigkeit. Aber der Jesus, der hat im Fall können sagen, im Markus-Evangelium heißt es, wenn jemand mir nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Also auch Jesus hat so gedacht. Und grundsätzlich hat alle wichtigen Repräsentanten von dieser Jesus-Bewegung am Anfang im ersten Jahrhundert hat so gedacht. Das ist integraler Bestandteil vom Evangelium. Glauben kostet etwas. Und jetzt stehe ich da als Repräsentant von einer Gesellschaft, wo wahrscheinlich noch nie eine Gesellschaft gegeben hat, wo man in der Breite so schön haben. Im Sinn von materiellem Wohlstand. Jeder von uns kann ein Reischen ans Meer machen. Vielleicht wohnst du in deinem Hotel, aber du kannst ein Reischen ans Meer machen. Noch nie hat eine Generation so wenig müssen schaffen für so viel Wohlstand. Noch nie. Uns geht es so gut. Ich weiss, ich überzeichne jetzt ein bisschen. Aber ich merke, ist es uns überhaupt möglich, oder das frage ich, ist es uns überhaupt möglich, zu verstehen, was der Petrus da sagt? Weil der hat überhaupt kein Problem, Gnade, Gottes Liebe und Verzicht und Leiden zusammen zu denken. Und ich merke, ich habe ein Problem damit. Und das hat etwas mit dieser Perspektive zu tun, die wir haben. Wir glauben wirklich, es geht nur um mich, wenn wir ganz ehrlich sind. Und ja, Gott ist auch drin im Spiel. Aber wir haben Tendenz, uns als weites, den christlichen Glauben als weites Wellness-Angebot anzuschauen. Oder? Ein bisschen so ist es doch. Also laut darf man es ja nicht sagen, aber so also in der Tendenz. Und es geht um meine persönliche Zufriedenheit, meine persönliche Rettung. Und im Zentrum steht die Frage, wie kann ich ein glückliches, sorgenfreies Leben führen, oder? Und jetzt kommt die Perspektive von Petrus. Die ist nicht so rosenrot. Das ist auch die Perspektive von Jesus. Die Perspektive vom Evangelium. Und er sagt, ja, das Individuum ist schon wichtig. Aber es geht zuerst einmal nicht um meine Vision in meinem Leben, sondern Gott hat im Fall eine grössere Vision in dieser Welt. Und ich darf Teilhaber sein von Gottes Vision. Gott möchte in dieser Welt etwas verändern. Er möchte, dass die Welt besser wird. Das ist seine Perspektive. Und er sagt, hey, es geht nicht nur um mich, sondern... Das ist jetzt ein bisschen lang, gell? Ich habe es mit Community probiert, aber es ist auch fast so lange Community drum. Gemeinschaft. Also Petrus hat in einer Denkweise gelebt, von der Bibel geprägt, dass er sich immer als Teil von einer Gemeinschaft verstanden hat, als Teil von einem Kollektiv. Und für ihn ist klar, das Kollektiv ist genauso wichtig. Die Gemeinschaft ist genauso wichtig wie nie. Er hat nicht gesagt, das Individuum ist irrelevant. Aber er hat gesagt, die Kollektivgemeinschaft ist genauso wichtig. Er war Teil des jüdischen Volkes. Er war Teil der Jesusbewegung. Und ihm wäre es nie in den Sinn gekommen, zu sagen, ich bin wichtiger als Gottes Vision in dieser Welt und als Gemeinschaft. Jetzt praktisch. Ich glaube, wenn wir Petrus hier interviewen würde, er würde etwas in diese Richtung erzählen. Und ich habe mir dann überlegt, ja, was heisst jetzt das da in meinem Leben, oder? Und ich habe gemerkt, ich bin gerade in etwas drin, wo ich gerade das ganz praktisch erlebt habe. Beim Quartier, wo ich wohne, da wo die Stadt eine grosse Unterführung bauen. Und das Doof an dieser Unterführung ist, die frisst mir einen Teil vom Garten. Also das heisst, für mich ist das nicht so cool, he? Die Unterführung. Und so als Erste in unserer Straße, wir haben uns so zusammengetan und zusammen geredet und gesagt, kann man doch nicht machen und geht doch nicht und unser Gärtchen und unsere Ruhe in unserem Quartier und überhaupt. Und dann haben wir gefunden, ja, da muss etwas unternehmen. Und dann bin ich heimgegangen und haben uns überlegt und gesagt, ja, stimmt, für mich ist es kacke. Aber für die Stadt, für die ganze Gemeinschaft ist es eigentlich noch gut. Also die Unterführung, die bringt der Stadt etwas. Es sind einfach ein paar, die müssen einen Preis zahlen, für etwas, das für die ganze Stadt gut ist. Und mein erster Gedanke war oder der Fokus. Der Fokus, es geht um mich. Und dann habe ich gefunden, geht doch nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie würde Jesus denken. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, könnte es sein, dass ein paar wenige, einen Teil von ihrem Gärtchen hergeben müssen, damit für die Gemeinschaft etwas entsteht, das gut ist. Könnte es sein, dass ich einen Preis zahlen muss für die ganze Stadt? Und ganz ähnlich, glaube ich, ist es auch beim Petrus. Der Petrus sagt, schau, damit Gottes Wert, damit Gottes Reich, damit Gottes Liebe sich in dieser Welt kann stärker noch zeigen und manifestieren, stärker sich kann ausbreiten, könnte es sein, dass es sich lohnt, dass ich und du einen Preis zahlen. Könnte es sein, dass das dran ist. Und spannend ist, der Petrus, der das schreibt, der schreibt das nicht nur, sondern er schreibt das in Rom, kurz bevor eine riesige Christenverfolgung ausbricht in dieser Stadt. Und der Petrus hat auch einen Preis gezahlt. Der Petrus ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in dieser Verfolgung ums Leben gekommen. Weil er gesagt hat, hey, und ich stand zu dem Jesus, ich stand zu diesen Werten und ich lebe die weiter, auch wenn es mir alles kostet. Jetzt bräuchte ich die Karte kurz. Und nicht trotz dieser Verfolgungen hat sich das Christentum in wenigen Jahrzehnten im ganzen Römischen Reich, von Ägypten bis Großbritannien, von Spanien bis ans Kaspische Meer ausbreitet. Nicht trotz dieser Verfolgung, sondern wegen. Sondern wegen dieser Verfolgung, weil Menschen plötzlich gemerkt haben, hey, die haben einen Lifestyle, der beeindruckt mich. Die lieben uns, obwohl wir sie hassen. Die stehen für ihren Glauben her, obwohl wir sie umbringen. Und in dieser Zeit ist ein Satz geprägt worden, und der heisst, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und jetzt nicht falsch verstehen. Märtyrer hat nichts mit einem Bombengürtel zu tun, gell? Märtyrer ist ein Begriff, ein griechischer Begriff, und der heisst eigentlich Zeugen. Zeugen für Jesus Christus. Also ein Märtyrer war einer, der bezeugt hat, dass er an Jesus glaubt. Der bezeugt hat, dass Gott gut ist, dass Gott liebt. Und für das Zeugnis mit dem Leben gezahlt hat. Und die Leute haben gesehen, dass die dienen, dass die lieben, auch wenn nichts zurückkommt. Und dann hat es so ein Running, nicht ein Running Gag, aber hat so eine Aussage gegeben, wo die Leute immer wieder gesagt haben, wenn sie so einen Christ gesehen haben, gesagt, hey, das ist einer, der ist auf dem Weg. Und jeder hat gewusst, man nur sagen, das ist einer, der ist auf dem Weg. Jeder hat gewusst, was das heisst, der ist auf dem Weg mit dem Jesus. Und die Leute haben das beeindruckt. Und die Leute haben einen Unterschied gemacht, verstehst du? Und ich habe mir dann gemerkt, hey, ich glaube, wir sollten uns ehrlich fragen, wenn wir den Petrus lesen und die Story von dem ersten Jahrhundert anschauen, ehrlich fragen, warum ist die Bewegung so lahmarschig geworden? Die Bewegung, die dann die Welt verändert hat. Warum ist die Bewegung heute so unbedeutend in Westeuropa? Warum ist das nicht mehr so, wie es war? Und vielleicht lohnt es sich kritisch zu fragen, könnte es daran liegen, dass wir die berechtigte Betonung von der Liebe von Gott, von der Grosszügigkeit von Gott, davon, dass er mich persönlich liebt, uns auf dem einen Auge blind gemacht hat, und wir nicht mehr sehen, dass Glaube auch etwas kosten darf. Könnte es sein, dass wir das uns nicht mehr getrauen zu sagen, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo das schlecht ankommt? Und ich glaube, wir haben einfach angefangen, selektiv nur die Liebe von Gott zu predigen, etwas davon zu predigen, das Ziel streichelt, um vergessen, das ganze Evangelium zu bringen. Ja, und der Petrus kommt quer daher. Er kommt wirklich quer hier. Aber ich glaube, es lohnt sich herzulassen und zu fragen, hey, was will er genau sagen? Was will er sagen? Und ich glaube, wenn wir herzulassen, dann werden wir Schätze von einem kraftvollen, von einem feurigen Evangelium heben. Wenn wir bereit sind, herzulassen und zu hören, was er sagt, weil es geht um mehr als um meine persönliche Rettung. Es geht um ein world-changing Movement, verstehst du? Jesus hat nie von Glauben und von Rettung nur geredet, er hat immer von Nachfolge geredet. Und der Petrus schreibt in dem Kapitel, wo ich davon rede, im Vers 12, meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wäre es etwas Ungewöhnliches. Freut euch, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, denn daran wird sichtbar, dass der Geist der Herrlichkeit Gottes bei euch ist. Also für ihn ist normal, Leiden gehört zum Glauben dazu. Und für ihn ist sogar, dass man einen Preis muss zahlen, ein Beweis dafür, dass der Geist von Gott mit einem ist. Also nicht von wegen, ja gut, wenn ich muss leiden, dann muss Gott weit weg sein, sondern genau dann ist er bei mir. Und er sagt das, nicht weil er ein Sadist ist. Gell? Also da geht es nicht um Sadismus, sondern er sagt das, weil er weiss, Bereitschaft zu leiden ist Voraussetzung, dass wir etwas reissen können. Es ist die Voraussetzung, dass die Welt sich verändern kann. Weltveränderer haben immer einen Preis gezahlt. Du kannst die Geschichte durchgehen und die Leute, die etwas gerissen haben, die haben einen Preis gezahlt. Und ich habe ein paar rausgesucht, nur in den letzten zwei Jahrhunderten. Der erste ist der, wie heisst er, der William Wilberforce. Er hat gegen Sklaverei gekämpft in England. Weil er geglaubt hat. Dann der Dietrich Bonhoeffer im Zweiten Weltkrieg hat er gegen Nazis gekämpft. Und er hat seinen Preis gezahlt. Der Martin Luther King. Auch er hat für einen Traum gelebt, der grösser war als er. Für Gottes Vision. Und er hat einen Preis gezahlt. Und der letzte ist noch der Nelson Mandela. Und das waren alles Leute gewesen, die haben die Welt verändert. Die waren bereit, aus der Komfortzone rauszugehen und haben Geschichte geschrieben. Und was Gott, glaube ich, eben auch möchte, außer deine persönliche Rettung, die will er auch. Aber was er eben auch möchte, er möchte, dass wir aus der Komfortzone raustreten und mit Leidenschaft an seiner Bewegung mitschaffen und die Welt verändern. Und ganz ehrlich, ich meine, das ist nicht nur Christliches. Dass es etwas kostet, wenn du etwas bewegen willst. Das ist in der Geschäftswelt auch so. Oder letztens habe ich gelesen, der Daniela Reif hat zum vierten Mal den Ironman Hawaii gewonnen. Hast du das Gefühl, das hat sie gemacht, weil sie auf dem Sofa gesessen ist und Chips gegessen hat? Die hat trainiert, die hat den Preis gezahlt. Das ist ja logisch. Also, das ist selbstverständlich. Und ich glaube, wenn wir unseren Glauben nur auf die persönliche Rettung, nur auf das persönliche Aufblühen fokussieren, dann wird der Glaube kraftlos sein. Dann wird der Glaube keine Geschichte schreiben. Weil zu dem sind wir nicht berufen, weil das ganze Evangelium zu dem gehört, dass wir das Heil von den anderen suchen. Zu dem gehört, dass wir uns bewegen lassen von den Mitmenschen und dass wir diese Welt ein Stück weit besser machen. Ich bin vor einer kurzen Zeit mal gefragt worden, du, wie ist jetzt das der verheißene Frieden von dem Jesus, oder? Ich habe den noch nicht erfahren, aber ich glaube an den Jesus. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun. Es ist ein Unterschied, ob ich meine persönliche Rettung annehme oder ob ich auch ein Teil bin von Gottes grosser Vision. Und wenn du Teil bist von Gottes grosser Vision und anfängst für die leben und für die gehen und für die kämpfen und für die auch einen Preis zahlen, dann wirst du Befriedigung erleben. Das kann ich dir garantieren. Ich habe vorhin von Dietrich Bonhoeffer geredet. Er war bei den Nazis im Gefängnis. Vielleicht kennst du jetzt den nicht mehr, gell? Aber er war im Gefängnis und er wusste eigentlich, warte ich auf meine Hinrichtung. Und in dieser Zeit hat er ein Gedicht geschrieben und das musst du hören. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir, getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das schrieb er, während er auf den Richter wartet. Und ich glaube, der Mann, der hat den tiefen Frieden erlebt, weil er gewusst hat, dass er an der Seite von Gott kämpft. Dass er den guten Kampf kämpft. Weil er gewusst hat, dass er etwas Größeres mitschafft. Und er hat die Gesellschaft verändert in Deutschland. Noch nachdem er gestorben war. Aber er war bereit dafür, etwas zu zahlen. Und derge Menschen schreiben Geschichte. Und das braucht Mut. Oder Jesus hat nie von Leuten geredet, die handsame, nette, nie etwas Falsches sagende Bünzlis hervorbringt. Von dem hat er nie geredet, sondern er hat immer von Weltveränderern geredet. Das heisst nicht, dass du der nächste Nelson Mandela musst sein, keine Angst. Aber das heisst, dass wir dort, wo wir hingestellt sind, dass wir dort die Mentalität von dem Mut sollen den Tag legen, in der Firma, in der Familie, in der Schule, wo wir auch immer sind und einen Teil von der Vision von Gott umsetzen, dass sein Reich sich aufrichtet. Und das heisst, dass Menschen geliebt werden. Das heisst, dass wir Unrecht ansprechen. Das heisst, dass wir uns für die einsetzen, wo niemand sich für sie einsetzt. Und dann werden auch wieder Leute auf uns zeigen und sagen, hey, das ist einer, der mit Jesus auf dem Weg ist. Und die meinen das positiv, nicht belächelnd. Und der Petrus sagt sogar, es ist eine Ehre, zu leiden für seinen Glauben. Das ist noch spannend. Also es ist kein Grund, an Gott zu zweifeln, wenn ich leide, obwohl ich glaube. Sondern es ist sogar umgekehrt. Und wäre es nicht so, dann würde das ganze Evangelium keinen Sinn machen. Weil es haben so viel gelitten, gerade weil sie geglaubt haben. Und Jesus hat gesagt, wir seien Teilhaber von seiner Big Vision, aber wir seien auch Teilhaber von seinem Leiden. Das hat er im Fall gesagt. Und ich weiss, über das predigt heute fast niemand mehr. Aber es steht halt gleich in der Bibel. Und weißt du, ich will das Leiden nicht verklären, sondern ich möchte eine Lanze dafür brechen, dass wir das ganze Evangelium predigen. Gnade und Liebe und Barmherzigkeit von Gott auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch sagen, hey, und der Weg mit dem Gott, der kostet etwas. Auch wenn es gut ist, ich würde nicht oben stehen, wenn ich nicht würde glauben, dass der Weg mit Gott sich lohnt. Aber es ist kein Ponyhof. Und genau. Was soll ich noch sagen? Und ich habe einfach gemerkt, es ist eigentlich ein mega Gewinn zu wissen, hey, ich bin Teilhaber etwas Größerem. Ich darf mit Gott zusammen die Welt verändern. Ich darf mit Gott zusammen Gas geben in dieser Welt und es darf mir etwas kosten. Und Jesus sagt, wenn wir den Preis zahlen, dann wird etwas passieren. Er sagt, es wird Frucht entstehen. Es wird Frucht entstehen, 30-fach, 60-fach, 100-fach in dieser Welt. Und weißt du, was ich mir wünsche, ist, dass wir wieder mehr Frucht sehen. Mehr sehen, dass Menschen von Gott verändert werden. Mehr sehen, dass das Europa, wo wir drin wohnen, changed wird von der Liebe von Gott. Und ich habe noch den Jeffrey Rachmat in den Ohren. Ich weiß nicht, wer wir vor einem Monat hier gehört hat, aber immer wieder vorne am Schluss eine Frage stellt. Und die möchte ich noch zitieren. Was ist der Grund, dass wir hier in Europa wenig Frucht sehen, ist die Frage. Und seine Antwort war, einer der grössten Finden vom Reich Gottes ist Bequemlichkeit. Und er sagt, weisst ihr Europäer, ihr müsst keine Angst haben, dass man eure Kirche in die Luft sprengt. Ihr Europäer, wir müssen keine Angst haben, dass man euch wegen dem Glauben den Job wegnimmt. Aber ein Glaube, der geprüft wird, der Glaube, der etwas kostet, der wird auch stark. Und das ist das Problem, das ihr Europäer habt. Das heisst jetzt nicht, dass wir uns selbst kasteien. Aber das heisst, ich glaube, dass der Petrus dich und mich heute anfragt mit dem Text und sagt, hey, was ist dein Next Step? Wo dich vielleicht einen Preis kostet. Was ist dein Next Step, wo nicht einfach easy ist, sondern wo du einen Preis zahlst für deinen Glauben? Vielleicht ist es so etwas, was du schon länger auf dem Herzen hast, aber hast es nicht gemacht, weil es dir eben etwas kostet. Ein Next Step, wo dich vielleicht kostet dir die Zeit, vielleicht kostet dir die Ansehen, vielleicht kostet dir die Geld, vielleicht kostet dir deine Rolle, vielleicht kostet dir dein Ego. Aber bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Weil dann wirst du ein Abenteuer mit dem Gott erleben. Und es wird nicht langweilig sein. Das Christsein, das langweilig ist, dort hast du einen Teil vergessen vom Evangelium. Und spannend ist, bei all dieser Herausforderung hat der Petrus am Schluss etwas ganz Wichtiges geschrieben, wo nicht noch mehr Herausforderung ist, sondern er schreibt, wenn ihr also leidet, weil Gott es so will, dann hört nicht auf, Gutes zu tun, und vertraut euch Gott an, der euch geschaffen hat. Er wird treu zu euch stehen. Egal, was für eine Herausforderung du hast, Gott verheißt dir, ich stand mit dir. Ich kämpfe mit dir. Ich gehe mit dir den Step, der dir etwas kostet, und ich bin mit dir. Und ich werde dich begleiten, und du wirst mit mir zusammen erleben, dass sich der Preis lohnt. Und ich weiß, ich glaube, der Preis lohnt sich. Es ist nichts Schöneres, als mit Gott zusammen etwas zu erleben, wo du merkst, hey, da hat sich etwas geändert. Ja, es war mühsam, aber es hat sich etwas geändert. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst, dass du uns gnädig und barmherzig bist. Ich danke dir aber auch, dass wir Teil sein dürfen von einer grösseren Vision. Die Welt zu changen, die Welt zu verändern zum Guten. Und ich danke dir, dass wir dürfen Schritte tun, die einen Preis kosten und wissen, dass du mitgehst. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt hilfst, uns hilfst, dass wir zur Komfortzone rausgehen können und das machen, was du uns jetzt aufs Herz legst. Danke, bist du mit dabei. Amen.